Wenn euer Küchenprofi ein paar Geräte in der Ausstellung angeschlossen hat, nehmt einfach mal so ein paar Zutaten mit und fangt da fröhlich an zu kochen.
Der staatlich geprüfte Bedenkenträger sagt immer, bitte aber auch informieren, ein Kochfeld mit Absaugung muss zum Kochverhalten passen.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
Da sind noch. Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 42. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Küchenprofis und für Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo lieber Gerard.
Hallo lieber Sascha, mein lieber Schwan, ey, war das ereignisreich so die letzten Wochen, da war viel los.
Oh ja.
Wie hast du alles verarbeitet?
Ja, allein der Branchentreff war natürlich eine vollkommene Reizüberflutung, ja. Aber war sehr interessant.
Ja, wir waren gemeinsam bei der AMK-Jahreshauptversammlung, viele Grüße nochmal an Volker und sein Team. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich war dann nochmal bei der Musterhaus-Küchenjahreshauptversammlung, da hast du dich dieses Jahr gedrückt. Das war auch nochmal sehr schön und kannst dir vorstellen, wenn du in einer Woche zweimal feierst, das ja. Zehrt natürlich. Ich bin ja auch keine 49 mehr, so wie du. Ne? So, liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen wieder mal zum weltbesten Küchenpodcast im Internet. Das Thema heute ist die Fortsetzung der letzten Folge. Also wir haben gesagt, das Thema Mehrwert, da kann man nicht genug drüber reden. Und Sascha, ich hatte letztens mit jemandem gesprochen, dann habe ich so erzählt, Mensch, die Folge, die läuft so gut hier und danke Frau Hansen. Und dann fragte, ich weiß gar nicht, wer, ob das Mann oder Frau war, sondern dachte ich immer so, sag mal, ja, die Frau Hansen, gab es sie wirklich? Ich sage, ja sicher gab es Frau Hansen wirklich. Und also nochmal Grüße an Frau Hansen, die hat uns das hier eingebrockt oder mich inspiriert. Diese Folge zu produzieren mit dir. Ne? Ja, ich würde sagen, wir machen gar nicht lange rum, wir legen direkt los. Ne?
Das ist ja nur die Folge Fortsetzung, das ganze Vorgeplänkel machen wir schön kurz, das ist doch alles gut. Aber diese Folge natürlich auch, trotz alledem, sie eher endkundenlastig mal wieder ist, sicherlich aber auch für den Küchenhandel interessant mal als Denkanstoß.
Naja, vielleicht für den einen oder anderen Verkäufer, der doch nochmal Argumente gerne hätte. Gibt's ja auch, ne?
Of course.
Ach so, pass auf, eine Geschichte muss ich noch erzählen von der Musterhausküchen-Jahreshauptversammlung.
Das war witzig. Na los.
Da sagte ein Kollege Gerard, sagt er, du musst mal gerade rumkommen, hier ist ein Fan. Sag ich, das ist ja spannend. Dann bin ich da mal um die Ecke und dann stand da so ein junger Mann, ich glaube Felix oder so. Oder? Entschuldige, falls ich mich jetzt falsch erinnere. Und der war so irgendwie Anfang 20, gelernter Schreiner. Und der war mit seiner Mutter angereist jetzt zur Jahreshauptversammlung. Und die hatten ungefähr eine Anreisezeit von 5-6 Stunden. Rate mal, was die gemacht haben, 5-6 Stunden lang.
Die haben erstmal 4 Folgen durchgehört.
Ja, so ja, wirklich. Das war geil. Pass auf, die haben sich die Folgen angehört. Er ist Schreiner und schnuppert jetzt so in die Küchenwelt rein, soll dann auch Küchen verkaufen. Ja. Oder vielleicht auch Küchen montieren, macht er auch tatsächlich. Dann haben die sich die Folgen angehört und da hat er gefragt, so Mutti, jetzt sag mal, die ist so ungefähr unser Alter. Erzählen die Jungs dummes Zeug oder stimmt das, was die da machen?
Und dann trifft er auch noch auf seinen Star.
Naja, Star. Naja, nee, aber fand ich total cool. Viele Grüße nach Bonn. So.
Wie immer, keine emotionalen Vorteile, knallharte Fakten.
Genau, es geht nicht darum.
Fast zumindest.
Ja, wir gleiten immer mal so ein bisschen ab in der Richtung, aber komm. Liebe Küchenliebenden, es kann natürlich zu Wiederholungen kommen, das ist wichtig. Die Folgen sollen alle unabhängig voneinander hörbar sein. Dieses ist natürlich die Fortsetzung der ersten Episode Mehrwert. Und ja, also wie Sascha schon sagt, keine emotionalen Vorteile, es geht um Fakten. Wir legen los mit dem Kühlgerät. Das war auch so ein Thema, mit dem kam Frau Hansen direkt um die Ecke. wenn sie dann mal eine neue Küche kaufen würde, dann sollte die einen Mehrwert haben. Der Kühlschrank sollte schön groß sein und der sollte eine No-Frost-Funktion haben. Das war ihr wichtig. Also, großer Kühlschrank, was ist schlussendlich der Vorteil? Das haben wir auch schon hin und wieder mal erklärt. Du brauchst wahrscheinlich, wenn du ein Gerät hast, welches groß genug ist, kein zweites altes Gerät noch retten, in exakt. Der Garage aufstellen und weiterrödeln lassen. So kann man dann auch Strom sparen, ne?
Ja, also der Trend geht ja ohnehin, die Kühlgeräte werden ja immer größer, das sehen wir beide ja auch.
Diese neuen 75er Planmaße, ne? Riesen.
Ja, also seit wir mal in die Küchenbranche eingetreten sind, überleg mal, wir haben zum Anfang unserer Karriere noch 88er Kühlgeräte verkauft, ne?
Haben wir tatsächlich, ja.
Ja.
Man muss aber fairerweise dazu sagen, die Geräte sind ja immer besser isoliert worden, also ein 88er Gerät, man müsste jetzt echt mal gucken, vor 25 Jahren, was war das für Nutzrauminhalt im Vergleich zu heute?
Ja,
also die Dämmung ist ja viel größer geworden. Was ein absoluter Mehrwert ist in einem Kühlschrank, das kann ich wirklich bestätigen, sind diese, ich nenne es mal diese Kellerfächer, diese 0-Grad-Zonen. Also sprich, die Temperatur wird nahe 0 Grad gehalten und die Feuchtigkeit wird gegebenenfalls je nach Ausführung dieses 0-Grad-Faches auch geregelt. Das hat eben den Vorteil, dass Lebensmittel länger frisch bleiben. Die Feuchtigkeit wird reguliert.
Kann man regulieren bei den meisten durch so einen Schieber, ne? Meistens wird das, also das kann man selbst regulieren.
Genau.
Den meisten Geräten.
Und auf jeden Fall, sag mal, wird die Feuchtigkeit innerhalb dieser Zone gehalten. Darum geht's ja schlussendlich. Und das beste Beispiel ist immer so ein Apfel. Wenn ich einen Apfel anschneide, ich lege den draußen an die Luft, dann ist er nach einer Stunde braun. Lege ich den in den Kühlschrank, jetzt mal so salopp gesagt. Nach
3 Stunden Zeit.
Dann ist er nach 3 Stunden braun. Und wenn ich den in dieses 0-Grad-Fach lege, wenn da eine entsprechende Luftfeuchtigkeit vorherrscht, dann bleibt er auch einen Tag lang noch wie frisch angeschnitten. Also das ist wirklich ein Vorteil. Ihr müsst dann entsprechend weniger Lebensmittel wegschmeißen. Was ich ganz cool finde, wir haben einen Kühlschrank, da passt unten ein Backblech rein. Also wenn ich...
Ja.
Das ist ganz gut, wenn man wirklich mal Kuchen backt auf dem Backblech, so ein Riesendingen oder was auch immer man da eben drauf produzieren kann an Lebensmitteln. Das finde ich ganz lässig. Und es gibt tatsächlich, ich habe keinen Anwendungsbereich dafür, das könnte deine Abteilung sein, es gibt Kühlschränke, da passt eine Kiste Bier rein unten. Auf Schienen tatsächlich, auf Teleskopschienen.
Ja, ich meine, die Dinger gibt es ja seit den 70er Jahren schon, mit diesem, wie du eben gesagt hast, mit diesem Kellerfach, mit diesem Auszug, da passte schon immer eine Kiste rein, aber war nicht ganz bequem, die reinzustellen. Ja, du, Cessa, wer das gut findet.
Aber wirklich eine Kiste, nicht nur die Flaschen, also da passt wirklich eine Kiste Bier rein.
Ja, ich muss gestehen, ja, für mich ist es ja so irgendwie, ich finde Bierkisten sind immer eklig. Die stehen draußen, die sind schmuddelig und das will ich nicht in meinem Kühlschrank haben, aber das soll ja jeder selbst entscheiden. Das ist ja gar kein Problem, aber der Platz fürs Backblech ist natürlich total klasse.
Genau. Es gibt ein geiles Zubehör für einen Kühlschrank, das haben wir. Und zwar, ich glaube, hätte ich produziert das. Das ist so ein Drehtablar. Du hast ja oft die Situation, du hast ja, bei der Küche sagen wir, Einlegeböden sind schön, aber alles das, was hinten steht, das siehst du ja nicht so gut. Das kannst du auch nicht so gut greifen. Und im Kühlschrank ist ja der Raum auch in der Höhe begrenzt. Aber dann gibt es so ein Drehtablar, da stehen eben Sachen drauf, das kannst du drehen, das ist, ich sag mal, eckig, dennoch drehbar, so an den Ecken.
Also wie so ein Tisch beim Chinesen in klein.
Ist das, haben die sowas?
Kennst du diese Tische beim Chinesen nicht? Da drehst du doch die Mitte immer so,
ja,
damit du an alle Sachen dran kommst.
Ja, sowas, ja, aber das ist dann so, dass es tatsächlich so eine Funktion eingebaut ist. Dieses Rondell ist eckig und dennoch drehbar über eine gewisse Technik. Das ist ganz gut. Das heißt, du kannst dann auch die Marmelade, die nur am Wochenende rausgekramt wird, die steht dann hinten und dann drehst du das am Wochenende nach vorne. Finde ich, ich weiß gar nicht, was das Ding gekostet hat, aber finde ich wirklich ein nützliches Zubehörteil.
Ja.
Ist nichts für dich, wa?
Ach, das ist Spielzeug.
Weil du keine Marmelade isst.
Genau so ist es.
So, hast du noch was zum Kühlschrank zu sagen? Was wäre für dich noch ein Mehrwert? Eine gute Beleuchtung oder...
Ja, das finde ich tatsächlich klasse. Meiner hat so eine einzelne Beleuchtung in jedem Glasboden. Und du siehst ja wirklich jedes Ding. Du kannst da beim Joghurt das Ablaufdatum in der Ecke erkennen. Allerdings siehst du natürlich auch jeden kleinen Fleck drauf und es hält dann auch immer zum Reinigen an. Wenn man irgendwas so ein bisschen geschwitzt hat. Aber ich finde es gut, dass man wirklich alles genau im Kühlschrank dann auch erkennen kann.
Jo.
In die Tiefen des Kühlschranks.
So, jetzt kommen wir zum ganz heißen Scheiß.
Ah, matte Kochfelder. Der Trend der letzten, ich würde mal sagen, 2 Jahre.
Ja, ja.
Ne, vor zwei Jahren vorgestellt, dürfen wir ja auch sagen, die ersten waren Damile und AEG. Mhm. Wird, ich sag mal, seine feste Größe aus meiner Sicht im Markt behalten. Es ist einfach pflegeleichter. Wichtig, liebe Hörer, informiert euch bitte genau. Es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Herstellungsvarianten und auch, die sind unterschiedlich, ich sag mal, in ihrer Belastbarkeit. Einige sind wirklich sehr kratzfest, aber einigen ist es rein, um die Reinigung zu erleichtern. Die verkratzen dann aber genauso schnell wie auch die glänzenden oder die glatten Oberflächen.
So weniger sichtbar.
Einfach mal, es ist ein bisschen weniger sichtbar, aber da bitte auch informieren. Aber grundsätzlich sieht das echt schon edel aus.
Also ich glaube, wenn diese matte Oberfläche das hält, was sie verspricht, wird das der neue Standard.
Ja, zumindest im, ich sag jetzt mal, Mittelklassebereich. Es ist ja etwas teurer.
Ja, genau, bis gehobene Situation, absolut. Also das halte ich für einen absoluten Mehrwert. Wenn ich mein Kochfeld sehe, das ist verkratzt ohne Ende, frag mich nicht, wie das passiert ist. Naja. Nochmal Kochfeld mit Absaugung. Da muss man ja wirklich sagen, der totale Mehrwert, ich habe seitdem keine Beule mehr. Weil ich keine Dunstsaube mit habe. Ich habe ja eine Dunstsaube drüber, aber für mich wäre es vielleicht ganz geschickt gewesen. Also ich habe mir den Kopf schon oft und immer wieder an irgendwelchen Dunstsauben in Ferienwohnungen oder in alten Küchen gestoßen. Es ist eben immer wieder passiert. Ne?
Also ich habe so ein Kopffreimodell oder so darum auch genommen. Mhm. Ja, der staatlich geprüfte Bedenkenträger sagt immer, bitte aber auch informieren, ein Kochfeld mit Absaugung muss zum Kochverhalten passen.
Ja, absolut.
Bestes Beispiel, ein Freund von mir brauchte eine neue Küche, dann wollte er kurz mal meinen Rat haben neulich. Mhm. Und habe ich gesagt, lass dir bitte kein Kochfeld mit Absaugung anquatschen. Der ist Landwirt, da wird im Sommer auch mal so für 15, 20 Personen gekocht. Mhm. Mit riesengroßen Töpfen. Mhm. Kannst du vergessen. Ja. In 30 Zentimeter Höhe saugt das Ding nichts mehr. Für den 2- und 4-Personen-Haushalt, wo das alles mal schnell und schmutzig geht, alles gut, da funktioniert's. Aber man darf auch sagen, es ist nicht das Allheilmittel.
Aber wir haben zum Thema Kochfeldabsaugung ja auch eine ganze Folge gemacht, die kann man sich ja mal anhören. Es gibt durchaus gute Anwendungsbeispiele. Nochmal, also es hat die Planungswelt extrem positiv verändert, dass man einfach jetzt Lösungen darstellen kann, die waren vorher so nicht möglich. Also der Vorteil ist erstmal grundsätzlich keine Beule mehr und mehr Planungsfreiheit, ne, bei einer Küchenplanung. Ja, Sascha, was gibt's denn noch?
Was ein luftdichter Mauerkasten. Also wenn ich mich dann für Abluft entschieden habe, was ja auch aus meiner Sicht immer die beste Möglichkeit ist, wenn es irgendwie technisch realisierbar ist. Ganz ehrlich, dann zu sparen und so ein 30€ Plastik-Baumarkt-Mauerkasten einzubauen, ist strömungstechnisch eine Farce und der echte Mehrwert ist einfach, ich heize ja auch nicht sinnlos die warme Luft nach draußen, denn das Ding funktioniert wie ein Schornstein, der zieht mir immer die geheizte Luft nach außen, ob die Dunsthaube eingeschaltet ist oder nicht.
Pass auf, jetzt ich für mich mal die Klugscheißerglocke und du kannst ja gleich überlegen, ob es richtig ist oder falsch.
Falsch.
Ich sage dir, das, was ich jetzt sage, ist richtig. Die kalte Luft oben, die oben entsteht, die ist ja dann in der Regel bei einer Dunsthaube, dann bei einer normalen herkömmlichen Dunsthaube oben in der Wand. Die kalte Luft, die da oben entsteht, fällt ja nach unten. Und dann entsteht ein Schloteffekt und kalte Luft wird nachgesaugt. Es ist ja nicht so, dass die warme Luft so viel Druck macht, dass die durch die Dunsthaube nach oben entflieht, wenn die Haube nicht eingeschaltet ist. Es ist ja eher umgekehrt der Fall, dass eine Schlotwirkung entsteht, weil die kalte Luft nach unten fällt und frische kalte Luft nachsaugt.
Ja und nein. Das ist sehr, sehr stark gebäudeabhängig.
Du kannst das nicht
zugeben. Kannst du nicht pauschalisieren. Du machst irgendwo die Haustür auf, da steht ein bisschen Wind drauf, denn geht die warme Luft raus, dann merkst du es nämlich in dem Moment nicht. Aber du hast recht, den Effekt kennst du auch sicherlich von früher, wenn ein Kunde sich beschwert, dass er sagt, im Winter steht er neben seiner Dunsthaube und er kriegt eine kalte Schulter.
So und es
kalte
zieht Luft so richtig rein.
Ja, das zieht richtig rein. Also, liebe Küchenliebende, das ist nicht mehr Stand der Technik. Abluft ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Variante, um die ungereinigte Luft, nenne ich sie mal, oder nur teilgereinigte Luft nach draußen zu bringen und auch die Feuchtigkeit. Aber es gibt genug Systeme, ob nun mechanisch oder elektrisch, da wollen wir jetzt auch hier keine Werbung machen, aber auch bei unserem Thema Abluft, Umluft, da erklären wir das relativ genau. Bitte gebt etwas Geld für so einen Mauerkasten aus. Ich sag mal, ab 200 Euro ist sowas zu kriegen, was auch da einem technischen Standard entspricht und eine gute, vor allem auch eine gute Strömungstechnik hat. Also die Haube hat auch mehr Leistung.
Absolut. Also man muss sich da auch keine Gedanken machen. Auch die elektrifizierten Systeme haben so ein, die müssen nicht zwingend zur Dunsthaube passen. Also da muss kein Kabel verlegt werden. Es gibt Systeme, die so einen kleinen Druckwächter haben und in dem Moment, wenn die merken, Achtung, da kommt was, öffnen die. Yes. Also die gibt's, die sind dann mehrfach kompatibel.
So, jetzt willst du was zu Arbeitsplatten sagen. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Ich?
Der Mehrwert bei Arbeitsplatten.
Ja, Sascha, Arbeitsplatten, klar. Also wir haben uns erstmal grundsätzlich darauf geeinigt, wir wollen nicht jedes einzelne Material durchleiern. Weil dafür haben wir
zwei Folgen gemacht.
Die können sich die Küchenliebenden dann nochmal anhören. Aber wenn ich jetzt einen Mehrwert bei einer Arbeitsplatte haben möchte, dann wäre zum Beispiel eine kratzfeste Oberfläche interessant. Dann spare ich mir einfach Ärger und schlechte Laune, wenn ich dann nicht alle Nase lang einen Kratzer drauf habe. Ne? Ich sag mal ein Beispiel, wenn du so eine herkömmliche, einfache Schichtstoffarbeitsplatte hast, die ja durchaus ihre Daseinsberechtigung hat in der Küche. Ich habe auch so eine Platte. Wenn du dich da eben ungeschickt irgendwie verhältst mit einem Sandkörnchen oder so, dann ist da relativ schnell ein Kratzer drin. Und je nach Dekor mehr oder weniger sichtbar. Das kann eben passieren. Es gibt eben Materialien, die sind da robuster und stabiler. Ich würde jetzt mal sagen, in diesem Zusammenhang sicherlich ist da eine Keramik zum Beispiel kratzfester als eine Schichtstoffarbeitsplatte. Das kann man schon so sagen.
Oder Naturstein, wie auch immer. Also da würden wir jetzt einfach zum Thema Arbeitsplattenmehrwert sagen, kratzfest, leicht zu reinigen, gleich hygienisch. Das bitte ganz intensiv mit dem Küchenberater durchsprechen. Ja. Der wird euch da informieren, was für eure Art der Nutzung da das Richtige ist. Also fragt auch bitte, und seid mit euch selbst ehrlich, wenn ihr jemand seid, der gern mal etwas ruppig mit seinen Sachen umgeht, dann ist sogar eine Keramikplatte vielleicht gar nicht die beste.
Vielleicht sogar gar nicht die beste, ja. Ganz genau. Die richtige Arbeitshöhe ist wichtig.
Essentiell.
Absolut. Ne?
Vor allem, wenn man so wie ich 1,80 Meter und meine Frau 1,57 Meter ist. Da ist die richtige Arbeitshöhe schwer zu definieren.
Ja, absolut. Ich war heute bei einem Handelspartner, der ist gerade dabei und baut seinen Laden auf. Und dem haben wir so einen Präsentationstisch gebaut. Und zwar, wir haben obendrauf die Bretter geliefert. Ich sage das immer so ganz stumpf.
Ja, ja.
Und der hat einfach einen Tischgestell bestellt, wie so ein Schreibtisch, höhenverstellbar. Mhm. Und ja. Über dieses System kann der natürlich stufenlos, ich glaube bis 1,10 Meter, jede Höhe abbilden. Das ist natürlich für einen Kunden ideal, ne?
Super.
Ja, absolut. Der muss nicht durch 10 Musterküchen rennen. Gucken Sie mal, probieren Sie mal. Der kann das wirklich da oben direkt abfackeln, das Thema. Mhm. Super. Mhm. Also wirklich gute Geschichte. Gut, der Vorteil ist, ich sag mal, Ergonomie, Gesundheit. Wenn man sich nicht zu lange bückt, dann gibt's auch keine Rückenschmerzen und dann bleibt man lange fit. Jedenfalls so die Hoffnung, ne? Es gibt sicherlich, das ist eben gesagt, Edelstahl wäre so ein Thema, sehr hygienische Oberflächen, da kann man drauf achten. Aber was wir grundsätzlich sagen, das Thema heißer Topf, lasst euch nichts erzählen, mit einem heißen Topf immer vorsichtig sein. Warum? Was ist überhaupt ein heißer Topf? Ja? Wie heiß ist eine Pfanne, wenn vorher ein Steak scharf angebraten wurde? Also du brauchst zum scharf Anbraten eines Steaks zum Beispiel, sagen wir mal, circa 250 Grad. Und wenn du so eine fette Gusspfanne hast, dann hat die natürlich auch, ich sag mal, im Boden viel Hitze gespeichert. Und genau. Diese Hitze gibt die dann auch nach unten wieder ab. Und da wäre ich, ich sag mal, ganz vorsichtig, egal mit welchem Material, ob es da nicht einen Schaden nimmt. Sascha, wenn wir, es gibt ja auch mal eine ganz blöde Situation, wenn du so ein Steak anbrätst, ich sag mal, irgendwo ist die Welt begrenzt, Öl verbrennt, verpufft, verqualmt. Wenn so eine Pfanne, so eine Gusspfanne oder eine Stahlpfanne auf dem Kochfeld steht, hast du doch bestimmt mal mit einem Richtthermometer da drauf gehalten, welche Temperaturen da entstehen können, oder?
300 Grad gerne.
300 Grad, das kann passieren, ne?
Ja,
also dann sind wir ja nochmal höher.
Und ja, wer weiß, weil wir die gerade durch die Induktion ja völlig überhitzen. Genau. Also die Leute glauben ja, dass Induktion hat eine Powerstufe. Einfach mal lesen, das ist im Prinzip nur dafür gedacht, um Wasser schnell zum Kochen zu bringen. Mhm. Das Kochgeschirr verträgt dies nicht. Ich benutze die Powerstufe auch, aber nur für 20, 30 Sekunden und dann gehe ich auf 7 oder 8 runter. Das ist einfach zu heiß und wir wundern uns nachher, dass wir krank werden, weil wir die Beschichtung der Bratpfanne mitessen.
Okay, das ist nicht so schön. Ne? Nee. Also wie gesagt, wir sagen, legt bitte immer was unter, weil keiner hat ein Thermometer in dem Moment im Finger, ja, wenn die Pfanne weggestellt werden muss. Gut, Sascha, der Backofen. Was wäre am Backofen ein wichtiges Gadget, ein wichtiges Ausstattungsmerkmal, wo du sagst, Mensch, das ist für mich ein Vorteil?
Also eine pyrolytische Selbstreinigung finde ich klasse. Für die Leute, die auch wirklich den Backofen intensiv zum Braten nutzen. Ich sag jetzt mal ganz ehrlich, ein Vegetarier, der gerne einen Auflauf macht und der viel Brot backt, der braucht das nicht. Also für die Pyrolyse ist ein echter Mehrwert, eine echte Zeitersparnis für die Leute, wo es eben mal im Backofen auch etwas spritzt und Fett mal irgendwo da auslaufen kann.
Mhm. Absolut.
Das ist also wirklich so. Und ja, natürlich, das Ding verbraucht Strom. Dafür spare ich aber auch Chemie und ja auch Geld. Ich muss die Chemie ja auch kaufen.
Ja, und du musst da auch nicht reinkriechen in den Ofen. Das ist ja auch oftmals nicht so schön.
Ja, du und Gerard, ganz ehrlich, und überhaupt so Chemie in einem Gerät, wo ich danach wieder Lebensmittel reintun. Ne?
Genau, stinkt wie Hulle. Das Ergebnis ist oft dann auch nicht so schön. Ja. Also ich hätte da keinen Bock drauf. Ihr spart eine Menge Zeit, weil ihr stellt das Gerät an, zack, auf Wiedersehen. 2 Stunden später ist alles Asche. Wenn der Hamster mal weg muss, das hat Neff immer früher gesagt, das private Krematorium.
Heimkrematorium.
Ah, genau.
Kenne ich auch noch den Begriff. Ja. Womit wir dann wieder beim Heimkrematorium sind, denn das Gerät hatte auch eine integrierte Mikrowelle.
Ja, dann ist es noch schneller.
Ja, Mikrowelle ist jetzt nicht mehr so state of the art, aber wer damit gut umgehen kann, mein Backofen hat das auch, da kriegst du auch mal in 30 Minuten eine Schüssel Kartoffelgratin mit gar. Was du ja sonst bei weitem nicht schaffst.
Also sonst hast du 3/4 Stunde, ne?
Ja, bestimmt. Also wir reden jetzt von rohen Kartoffeln natürlich. Das ist schon echt klasse, das ist eine Zeitersparnis, aber wir beide sind uns ja einig darüber, eine Mikrowelle zum Essen erwärmen.
Boah. Ist halt geschmacklich nicht so die Erfüllung. Aber da geben wir immer mal gern den frechen Tipp, wenn euer Küchenprofi ein paar Geräte in der Ausstellung angeschlossen hat, nehmt einfach mal so ein paar Zutaten mit und fangt da fröhlich an zu kochen. Die meisten haben tatsächlich eine voll funktionsfähige Showküche und dann kann man da so ein paar Sachen ausprobieren. Dann kann man die Mehrwerte auch wirklich erfahren an der Stelle.
Was also wirklich was ein Thema ist,
du bist doch der Brotbäcker, ja, oder?
Genau, ich wollte es gerade, genau. Also ein echter Mehrwert ist wirklich diese Dampfstoßfunktion. Kein vollständiges Dampfgarn, aber dass er Dampf zugeben kann. Und da kriegst du natürlich Brot hin wie beim Bäcker. Es gibt jetzt so einige, die sagen, ja, stell eine Tasse Wasser rein, hilft sicherlich auch, aber einmal so am Anfang so einen richtigen Dampfstoß da rein, was viele Geräte können, das ist auch nicht, also bei vielen Geräten schon serienmäßig, wenn ich so in der oberen Mittelklasse mich bewege, ist total klasse und das Brot ist einfach besser.
Ja. Ich bin nicht so ein Brotbäcker, aber diesen Dampfstoß nutzen wir tatsächlich auch. Es gibt dann, was ja auch ein Mehrwert ist, finde ich, so diverse Automatikprogramme in den Backöfen mittlerweile.
Absolut.
In Kombination jetzt in diesem speziellen Fall auch mit Kerntemperaturfühler. Also du hast dann wirklich einen, die gibt's per Kabel und per Funk mit dem Backofen verbunden Thermometer. Die steckst du in den Schweinebraten zum Beispiel. So, ein Schweinebraten schön mit Kruste. Dann gibt's ein fertiges.
Dann ist er saftig, aber gar.
Genau, dann ist er saftig und draußen schön knusprig. Also wenn die Feuchtigkeit hochgehalten wird während des Garvorganges, dann trocknet er nicht so schnell aus. Auch ein absoluter Mehrwert, finde ich. Einfach, ja, mehr Genuss, bessere Ergebnisqualität, ne?
Naja, und eben für bessere Hitzeübertragung. Das ist ja der Trick. Also wenn du in der Sauna bist und da ist Aufguss, dann brennt dir ja auch das so ein bisschen im Gesicht. Da merkst du ja die Hitze dann so richtig.
Das ist im Übrigen auch charmant, wenn du mal so eine Pizza im Backofen aufbackst, also ich sag mal eine Frische und so weiter, wenn du dann einen Dampfstoß dazu gibst, in dem Moment, wo der Dampf kommt, siehst du, wie der Käse den Abflug macht, ne? Dann wird er sofort weich, ne?
Jawohl. So, du hast jetzt natürlich so ein Thema, da lasse ich dich jetzt mal ein bisschen allein, das ist ja jetzt dein Verkaufsthema, ja auch deines Produktes, das du vertreibst natürlich, so der hohe Korpus, der tiefe Korpus.
Ja.
Tritt das doch mal ein bisschen breit für unsere Hörer.
Ich dreh das mal breit, ne? Also es gibt in der Möbelbranche verschiedenste Küchenhersteller und man hat sich da mittlerweile auf, ich sag mal, 2-3 Maße geeinigt. Die Unterschränke haben eine Höhe, ich sag jetzt mal, grobe Richtung 71,5, 72 Zentimeter in diesem Bereich. Dann gibt es irgendwo 78 oder 79 Zentimeter in der Höhe. Und das nächste Raster, nenne ich es mal, sind wir so bei 84 bis 90 Zentimeter. Das sind so 3 übliche Korpusgrößen in der Branche. Und jeder Mensch ist anders groß. Wir haben ja eben gesagt, die Arbeitsplattenhöhe ist entscheidend. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Die Arbeitsplatte muss ja irgendwie hoch, damit das für mich ergonomisch ist. Nehme ich einen kleinen Korpus, habe ich unten einen hohen Sockel. Also dann habe ich unten unter dem Schrank einen, ich will mal sagen, nicht nutzbaren Raum. Das ist ja wenig charmant. Dann habe ich natürlich bei den besseren Möbeln höhere Korpusteile. Die sind dann, ich will mal sagen, unwesentlich teurer, bieten aber mehr Stauraum. Und dann gibt es ja heute eine Situation, dass immer mehr Küchen auch grifflos sind. Das heißt, diese Griffkehle unterbricht ja dann die Möbeltür 2-mal circa, je nach Ausstattung, je nach Type, nochmal wieder die Front, also das Frontbild, und nimmt auch damit weiteren Stauraum. Also deswegen würde ich da auch dazu raten, wenn ich eine grifflose Küche kaufe, zumindest danach zu fragen, Achtung, welche Korpushöhen habt ihr? Wie sieht das aus mit der Stauraumausnutzung oder Stauraumverlust entsprechend?
Ja, bei einem 72er Korpus grifflos, herzlichen Glückwunsch. Da kriegst du aber einen Haufen Töpfe schon nicht mehr in den Auszug gestellt.
Richtig, richtig.
Ja, genau. Ich habe aber noch eine Anmerkung zum Thema hoher Korpus. Das hat ja auch einen tieferen Sinn, wenn ich eine dünne Arbeitsplatte möchte. Früher waren die Arbeitsplatten immer 4 cm stark. Heute sind sie sehr häufig nur noch 12 mm. Fehlen mir ja also 3 Zentimeter fast in der Höhe. So, was mache ich? Ich kann entweder, wie du jetzt auch sagst, entweder den Sockel hochschrauben oder dann bietet sich ja auch bei Lösungen, wo es sonst nicht passen würde, der hohe Korpus an.
Absolut.
Mehrwert.
Ja, absolut. Also das ist die Korpushöhe. Also wir sprechen jetzt einfach mal von dem Thema Unterschrank. Ne?
Ja,
dementsprechend klar. Korrespondieren natürlich die Hochschränke und Oberschränke auch. Dann gibt es verschiedene Korpustiefen auch. Auch das kann man im Handel in Frage stellen. Achtung, welche Korpustiefe habe ich? Da gibt es, ich sag mal, üblicherweise die, je nachdem, was ich bauen will, ein normaler Unterschrankkorpus ist circa 56 cm tief plus Tür. Dann haben wir ein Arbeitsplattenplanmaß, so spricht man in der Branche, von 60 cm Tiefe bei einer Küche mit Griff. Grifflos mittlerweile das gleiche Maß. Ich ziehe dann halt den unteren Korpus etwas vor, dass das vorne bündig ist mit der Arbeitsplatte. Und dann gibt es auch 2 weitere Maße im Handel. Es gibt dann die Möglichkeit, den Korpus auch 61 tief zu bekommen, also plus 5 cm zum Standard. Und dann nochmal die weitere Vertiefung auf 66 cm, nochmal 5 cm und du kannst gehen bis auf 71 cm Korpustiefe. Also da ist für jeden was dabei und teilweise wächst auch das Schubkastensystem mit an der Stelle. Das muss man
ja sonst wäre es ja nicht sinnvoll.
Sonst wäre es nicht so sinnvoll, ganz genau, absolut, ne? Ja, lieber Sascha, was hat dich immer schon mal in der Küche genervt? Vielleicht hast du das erlebt.
Ich habe es erlebt. Ich muss sagen, es nervt mich hier in Anführungsstrichen täglich, weil entweder stehe ich gerade an der Spüle und meine Frau will was wegwerfen oder umgekehrt. Klassisch ist ja das Müllsystem unter der Spüle. Was ich auch total sinnvoll finde, weil dieser Schrank ja ohnehin relativ verloren ist durch diese ganze Wasser- und Anschlusstechnik, die da drunter ist.
Ja.
Und da gibt es ja ganz tolle Systeme, die sich integrieren lassen. Aber wenn die Küche groß genug ist und ich integriere dann da drunter vielleicht gleich schon mein Sprudelsystem und so weiter, dann ist da sowieso wenig Platz. Und wenn ich dann einen Schrank, je nachdem wie es nun passt, links oder rechts daneben, im oberen Auszug mir da ein tolles Müllsystem integriere, Dann kann ich es super immer reinwischen, am besten noch gleich von der Arbeitsplatte. Mhm. Und ich muss mich ja auch nicht bücken. Also das muss ich schon sagen. Das ist dieses, ich bin ehrlich, ich benutze da immer Beutelchen dafür. Mhm. Das ist schon ein Gefummel.
Absolut. Also mhm. finde ich auch. Wir haben die Situation hier zu Hause eben nicht, weil mich das jahrelang genervt hat. Wir haben links der Spüle, haben wir eben diesen separaten Mülleimer im oberen Auszug.
Ja, du kannst dir ja auch eine große Küche leisten. Ich habe ja nur so eine Einstiegsküche.
Ach, ja, der Wohnraum rund um München ist teuer. So groß ist die Küche nicht. Aber das Thema also wollte ich lösen.
Ich hätte den 60er Auszug links und rechts, aber auf den zu verzichten, hätte mir wehgetan. Da ich größtenteils sowieso allein in der Küche bin, geht's. Aber ist ein toller Mehrwert, weil das Ding kannst du dann auch so halb offen lassen. Und an die Spüle muss ich ja immer rantreten. Wenn ich am Kochen bin, du bist ja immer an der Spüle. Da ist der Mülleimer immer zu.
Da dreht sich immer was. Aber du hast doch vorhin gesagt, deine Frau ist ein bisschen kleiner. Das fällt doch kaum auf, wenn die dazwischen fegt, oder? Liebe Grüße. Hui.
Liebe Grüße. Also was aber auch ein Mehrwert schon sein kann, wenn man so einen Auszug unter der Spüle hat, ich habe da so einen kleinen Winkel, dass ich mit dem Fuß ziehen kann. Das finde ich schon ganz charmant. Ich habe das auch früher mal belächelt, also kein Pedal, das er ausfährt, sondern nur dieser kleine Winkel, der wird drunter geschraubt, der ist relativ unsichtbar und dann nehme ich meinen Fuß und ziehe das raus.
Hm. Ja, es gibt ja auch dieses Pedal, wie du gerade sagst, da tritt man dann so gegen mit der Socke und dann springt der nach vorne, da sind auch schon mal ein paar Schienbeine bei draufgegangen, ne?
Genau. Weil
das ist richtig
Schwung. Ja, und du musst drauf. Den ja auch zudrücken, also du musst diese Feder ja wieder spannen, finde ich nicht so charmant.
Es gibt ein elektrifiziertes System von Hilo, glaube ich, da trittst du an die Küche ran, da ist unterhalb des Spülenunterschranks dann ein Leuchtpunkt, da wischst du dann so wie bei der Kofferraumklappe mit dem Fuß vorher oder du hebst den Fuß, und dann wirft er das elektromechanisch aus, das Ding.
Ja.
Das
funktioniert. Vielen Dank auch für die Erinnerung. Wer hat denn heute Morgen gerade die Kofferraumklappe von seinem Auto an Dötz gekriegt, als er den Stecker vom Anhänger reinfummeln wollte? Da bin ich wohl mit der Hand drunter gekommen und plötzlich ging die auf und die kriegt die voll vor die Nase.
Okay.
Das doof. Will ich nicht auch noch in der Küche haben.
Also, was haben wir daraus gelernt? Beim Anfummeln der Anhängerkupplung schon mal Kofferraum aufmachen.
Ja, genau.
Ja, Mehrwert. Ansonsten Mülleimersysteme, die gibt's in etlichen Ausführungen, immer passend zu euren Wünschen. Sprecht den Profi an. Es gibt extrem viele Möglichkeiten an
der Stelle. Unendlich.
So, Sascha, jetzt kommt unser Lieblingsthema, ne?
Ja.
Wir fangen nochmal an. Wir teilen uns das Wort auf. Ich sag das erste, du sagst das zweite, ich sag das dritte.
Okay.
Also, pass auf, Sascha, hier kommt unser Lieblingsthema.
Anti-Fingerprint.
Das, ich will mal sagen, also jetzt ganz böse könnte man das jetzt verstehen, das schrecklichste Versprechen der Küchenbranche, so schlimm ist es auch wieder nicht. Es ist wirklich eine mega geile Oberfläche, grundsätzlich erstmal, aber man muss verdammt nochmal wissen, wie man damit umzugehen hat.
Ja, die Erwartungshaltung ist gegebenenfalls oder ist sehr häufig da falsch. Woher die Erwartungshaltung jetzt diese falsche kommt, weiß ich nicht, aber allein schon das Wort Anti-Fingerprint ist auch schon...
Wenig Fingerprint hörte sich halt blöd an.
Exakt und ist nicht international eingängig. Das war das Problem wahrscheinlich. Also, liebe Küchenliebenden, diese Oberflächen sind toll, speziell wenn man dunkle Küchenoberflächen sich aussucht. Aber man muss wissen, wie man diese Oberfläche sauber hält und ganz ehrlich, Lebenswirklichkeit. Ihr habt schmutzige Finger, ihr patscht drauf. Ihr seht es auf einer anderen Oberfläche. Also nur weil ihr es nicht seht, ist es doch trotzdem da. Und darum sind diese Oberflächen dann irgendwann doch angeschmutzt, wenn man sie nicht korrekt reinigt. Und darum würde ich jetzt einfach ganz kurz und knapp mal auf unsere Episode 25 verweisen. Die Reinigung matter Oberflächen. Dann werdet ihr auch glücklich mit dieser Küche.
Absolut. Also der Mehrwert ist da, wie du gerade sagst, insbesondere bei dunklen Oberflächen. Das ist, glaube ich, der Fall für diese Oberflächen, wurde es entwickelt. Und ja.
Ja, bei Weiß brauchst du es nicht. Fühlt sich toll an, aber dieser
Brauchst du nicht. Aber pass auf, jetzt kommt einfach mal das totale Gegenteil. Es ist so ein bisschen verschwunden, weil Küchen aktuell sehr matt sind. Wie sieht's denn aus? Haben denn hochglänzende Oberflächen auch einen Mehrwert?
Ja, entgegen der landläufigen Meinung sind die ja extrem pflegeleicht.
Ja.
Die wische ich einmal ab. Da kann ich dann auch sogar den Glasreiniger mal benutzen, wenn es eine lackierte Oberfläche ist. Und dann ist das Ding sauber. Oder wenn ich da mal so einen kleinen Strich vom Wischen habe, dass ich aus Versehen den Keimverteiler aus der Spüle mal genommen habe zum Wischen, dann sehe ich es sofort. Und dann wische ich nochmal drüber und dann ist es weg.
Und da diese Flächen porenlos sind, ne? Also sagen wir mal, da ist ja keine Vertiefung, nichts zu sehen, ist der Schmutz auch schnell weggewischt. Und wichtig ist, immer trocken nachwischen. Nicht den Schmier drauf lassen, immer mit einem schönen weichen Baumwolltuch nachwischen, ganz wichtig.
Exakt.
Also Mehrwert, Zeitersparnis beim Putzen. Effiziente Geräte kaufen, absoluter Mehrwert. Geld sparen und schont die Umwelt. Ich glaube, so kann man es ganz kurz abhaken, oder?
Ja, trotzdem auch mal rechnen. Also es gibt schon einige Geräte, die sich, muss man auch gestehen, wirklich nicht lohnen. Also wenn der Mehrpreis eines extrem energiesparenden Gerätes so hoch ist, dass er sich nicht mal in der üblichen Lebensdauer amortisiert, dann darf man auch schon mal drüber nachdenken. Das muss schon im Verhältnis stehen. Aber klar, energieeffiziente Geräte lohnen sich üblicherweise. Und der Energieverbrauch ist ja jetzt schon auf einem so niedrigen Level.
Sagen wir mal so ein Beispiel. Es gibt ja, wie jetzt vor Hansen zum Beispiel, Küchensuchende, die haben eine Küche, die 20 Jahre alt ist. Yeah. Und da ist ein Geschirrspüler drin, der ist immer noch super und funktioniert. Wenn ich den natürlich jetzt mit der heutigen Technik vergleiche, der läuft ein bisschen länger, der ist energieeffizienter. Das Spülergebnis ist sicherlich heute auch besser, würde ich mal unterstellen. Der braucht weniger Strom am Ende und braucht weniger Wasser, ne? Liebe Küchenliebenden, für uns ist es das neue Normal. Und für die, die sich jetzt eine neue Küche suchen, ist es vielleicht auch hier und da bei anderen Produkten normal. Es wird viel drüber gesprochen, es wird auch vielleicht inflationär behandelt, aber wir sprechen heute gern von einer nachhaltigen Produktion. Das wird vorausgesetzt, trotzdem kann man das ja mal hinterfragen, wie tickt der Möbelhersteller, wie tickt der Gerätehersteller? Wird klimapositiv produziert? Was tut der Hersteller dafür, um eben das, was er der Umwelt antut? Und wir in der Küchenbranche tun der Umwelt natürlich was an. Wir, übertrieben gesagt, wir holzen Wälder ab. Es wird natürlich auch recyceltes Holz verwendet, klar. Aber alles in allem, um diesen CO2-Abdruck, wie man immer so schön sagt, wieder gut zu machen, da gibt's natürlich auch Möglichkeiten. Und die Hersteller, ich weiß gar nicht, Sascha, ob es mittlerweile verpflichtend ist. Du musst eben auch diesen Nachhaltigkeitsbericht führen, ne? Oder wie heißt das?
Das weiß ich auch. Ja, der heißt Nachhaltigkeitsbericht. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist immer noch freiwillig, aber natürlich auch ja, ich sag jetzt mal, gewollt seitens der Verbraucher und schafft ein positives Gefühl.
Absolut. Ne? Und wenn man sich dann mit dem einen Hersteller besser identifizieren kann, weil der was besonders Tolles für die Umwelt macht, ja, dann ist das vielleicht dann mein Produkt. Ne?
Kann man ja, sich, absolut. Und dann gehen wir ja auch so nahtlos, gehen wir im Prinzip auch über auf die Emissionen. Das gehört natürlich auch dazu. Zumindest alle europäischen Küchenhersteller haben feste Vorgaben hinsichtlich Formaldehydemissionen. Das ist in einem so dermaßen niedrigen Bereich, dass, was viele nicht wissen, kurze Info, Mehrwert. Die Spanplattenküche emittiert deutlich weniger Formaldehyd als eine Massivholzküche. Denn Formaldehyd ist ein im Holz natürlich enthaltener Stoff. Also es gibt so ein paar Öko-Freaks, die sehr uninformiert sind und sagen, ich möchte gerne eine komplett massive Küche. Das ist ja toll. Also es ist nicht nachhaltig, weil ich verschwende wirklich eine Menge Holz. Wie du sagst, in der Spanplatte ist heutzutage 50% Abfallholz drin.
Und du hast viel Verschnitt, wenn du schöne Fronten aus einem Baum schneiden möchtest.
Ja, oder auch Korpus, da fängt es ja auch schon an. Und es gibt darum gibt es auch, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch einen Hersteller gibt, der ganz massive Korpus herstellt. Das ist immer Tischlerplatte mindestens, weil es gibt sonst ein Problem, wenn man dieses Material nicht absperrt, wie man so schön sagt, dass da einfach eine zu hohe Formaldehydemission entsteht. Also die Küche, und dann kommt Biowachs drauf und dann glauben sie alle, sehr umweltfreundlich. Die Küche, die du vertreibst, die ist, ich würde jetzt mal sagen, umweltfreundlicher als die sehr, sehr aufwendig hergestellte Massivholzküche und erzeugt weniger Emissionen im Wohnraum.
Genau, und da gibt es, wie du eben sagst, eben einen europäischen neuen Standard. Der US-Standard, der war mal etwas schärfer, das hat man angepasst, gefühlt vor fünf Jahren.
CARB 2, genau.
Genau, das ist dieser kalifornische Emissionsstandard, sag ich mal, der damals unter, er hat es wahrscheinlich nicht ins Leben gerufen, aber unter dem Governor Arnold Schwarzenegger.
Stimmt.
In Kraft getreten ist, ne? Tatsächlich, ja. Ganz genau. Also, Emissionswerte, da kann man nachfragen, bessere Raumluft, ja. Thema Gesundheit, ne?
Genau.
Mehrwert Gesundheit. Allergische Reaktionen, sagt man so schön, Hautreizung, Augenreizung, Atemwege, einfach mal hinterfragen. Aber nochmal, sollte Standard sein.
Ja.
Gut, Sascha, was ist denn der absolut wichtige Mehrwert? Oder wie kann ich überhaupt meine Mehrwerte in der Küche generieren? Kriege ich das überall geboten?
Das kriege ich natürlich auch nur da geboten, wo wirklich, ich nehme jetzt mal den Titel unserer ersten Folge, Küchenkauf ist Vertrauenssache. Und das ist auch ein echter Mehrwert, wenn ich an den richtigen Partner geraten bin, alles toll geklappt hat und ich dann nach einigen Jahren vielleicht mal ein Problem habe und das auch funktioniert. Das ist ein echter Mehrwert, dass ich im guten Fachhandel gekauft habe und da auch, na sagen wir jetzt mal, rundum betreut werde.
Absolut.
Das ist ein Mehrwert.
Wenn ihr den richtigen Profi gefunden habt und ein gutes Gefühl habt, ihr spart viel Zeit, dann schlagt zu, kauft eine Küche. Sicherlich ein, zwei Angebote holt man sich ein, aber das Gefühl ist ganz wichtig. Und dass ihr nicht den Eindruck habt, der hat euch irgendwelche Themen vorenthalten. Wir haben ja nun in den beiden Folgen einiges durchgenommen, was es an Mehrwerten gibt. Da kann man ruhig mal nachfragen. Ja, wir sind der Meinung, jeder Küchensuchende hat eine sehr gute Beratung verdient. Euer Küchenprofi wird eure Bedürfnisse finden, wird darauf eingehen, ja, und perfekt abwickeln.
Ja.
Fazit, lieber Sascha. Liebe Küchenliebenden, Fazit. Oft ist der Vorteil einfach Zeitersparnis. Also das bedeutet unterm Strich, ihr habt mehr Freizeit. Ist natürlich auch mehr Freizeit, um Geld auszugeben. Für was auch immer. Für Ausflüge, für Urlaube, für Bücher, für neue Pflanzen im Garten. Ja, sowas zum Beispiel. Und ich habe letztens so eine Serie gesehen, das fand ich ganz spaßig. Das ist so eine alte Western-Serie. Ich glaube 1883 heißt das Ding. Und das war so die Zeit, als dann mal die ersten Menschen ein Auto hatten zum Beispiel. Und da sagte ein so ein Charakter, sagt der Mensch, guck mal, was die Menschen demnächst an Zeit sparen werden. Wir waren ja früher alle auf dem Acker, sagen wir es mal so ganz stumpf. Wir haben gearbeitet, damit wir essen können. Wir haben gearbeitet, damit wir es im Winter warm haben. Im Sommer mussten wir Holz machen. Wir mussten gucken, dass wir irgendwie Wasser an die Seite schaffen und. Alles so Themen. Und dann kamen die Maschinen und hatten wir sehr, sehr viel Zeit. Und schwupps gab es die Möglichkeit, Urlaube zu machen. Dann sind wahrscheinlich Skigebiete entstanden, Urlaubsresorts und so weiter. Also schlussendlich, ja, nutzt die Zeit, nutzt die Mehrwerte, verbringt mehr Zeit mit euren Lieben und wenn das kein Mehrwert ist, dann weiß ich es auch nicht.
Was für ein Schlusswort. Und das, nach dem Schlusswort hast du jetzt auch noch die beiden Titel für die Playlist heute.
Auch das noch. Habe ich zu viel Redeanteil, oder?
Du hattest eben, nein, das ist alles gut, aber du hattest irgendwie so ein bisschen gesummelt. Ich glaube, den einen Titel finde ich auch gut und den zweiten habe ich nicht gehört.
Ich bin gespannt.
Aber ich bin gespannt.
Also, Erzähl. Es geht zur Küchenliebe-Party-Playlist. Die besten Feten finden in der Küche statt und Sascha sagt immer,
enden in der Küche.
Sie enden in der Küche. Und wir haben eine Party-Playlist, die unterhalten wir bei Spotify Music und bei Amazon. Die heißt natürlich Küchenliebe Party-Playlist, ist klar. So, ich bin dran. Die Vorgabe ist immer, es sollen zwei rockige, tanzbare Party-Titel sein, die euch auf die Tanzfläche ziehen. Opus Life is Life ist schon drauf. Es ist immer wieder so ein Running Gag. Liebe Grüße an Volker an der Stelle. Und Hitmixe sind verboten. Ich gebe heute auf die Liste die Fantastischen Vier mit Troy. Ist das der Titel, den du, nee, den kennst du?
Ja.
Also, ja. Dass unsere Küchenliebenden uns immer Troy bleiben quasi. Und dann gibt's so einen alten Knaller, den habe ich lange nicht gehört, aber da habe ich schon viele Nächte zu mitgesungen und gefeiert. Und zwar Klassiker Lotto King Karl, Hamburg meine Perle.
Ja, ist okay.
Ist okay.
Ist okay.
Ist okay.
Also, ich gehe mit.
So, ich habe noch einen persönlichen Gruß abzugeben. Dieser Gruß geht vielleicht an den Gardasee oder in Richtung Augsburg, schauen wir mal. Ich war da in der letzten Woche bei einer Übergabe eines Küchenstudios und da ist jemand verrentet worden, der liebe Thomas. Auch ein früher Fan unseres Podcasts. Und im Briefkopf übrigens und auch in der Fußnote unten in der Schlusszeile in den E-Mails steht immer, wir empfehlen den Podcast Küchenliebe. Also an dieser Stelle, jetzt könnte ich fast Tempotaschentücher rausholen. Lieber Thomas, liebe Julia, ich wünsche euch einen ganz zauberhaften Ruhestand. Er ist auch noch aktiv, alles gut. Das war immer eine sehr angenehme Zusammenarbeit, hat Spaß gemacht. War mir wichtig heute, das auch mal loszuwerden. Liebe Grüße.
Auch von mir natürlich an so einen treuen Fan. Alles Gute.
Ne? Gut. Ja, die nächste Folge kommt dann
am 9. Mai.
Am 9.
Folge 43.
Mai. Genau. Das Thema lassen wir mal fröhlich offen. Wir haben ein paar Ideen und wir halten euch auf dem Laufenden. Bei Social Media findet ihr so dann vielleicht mal einen Hinweis. Gut, also lasst uns ein Abo da, schickt uns eine E-Mail mit Themen etc. Ich würde mal sagen, viele Grüße aus Bayern, euer Gerard. Ciao, ciao.
Viele Grüße aus dem Norden, euer Sascha. Ciao.
Und? Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn.